Ihr lieben Schwestern und Brüder, das ist richtig schön, mit euch gemeinsam den Schöpfer zu loben. Und überhaupt Musik. Wie ist das großartig, dass es sowas gibt, Musik. Und dass uns das berührt. Auch darin steckt ja Gott. Bestimmt hat Gott die Musik erfunden. Und wir bekennen den Schöpfer. Unmittelbar mit diesem Bekenntnis verbunden ist eine Vorstellung von Gott. Ja, natürlich, wir haben eine Vorstellung von Gott als Schöpfer. Und vielleicht sogar ein bisschen eine Vorstellung, wie er das wohl gemacht hat. Und vielleicht sogar die Idee, wie lange hat er denn gebraucht? Und vielleicht sogar auch die Frage, was hat er denn für Mittel verwendet? Und wir können uns auch die Frage nicht verkneifen. Warum hat er denn das so gemacht? Das heißt, wir wollen ja nicht nur loben, sondern wir wollen auch ein bisschen was wissen, wie es geschah und möglichst auch die Hintergründe und die Motivation. Und wisst ihr, dass wir das wissen wollen, ist ein gutes Zeichen, nämlich für unser Interesse an Gott. Wir wollen ihn verstehen. Aber hier muss ich innehalten und fragen, was ist das für ein Projekt, Gott verstehen wollen? Geht das überhaupt? Ist das nicht drei Nummern zu groß für uns? Was haben wir uns da vorgenommen? Natürlich, wir suchen die Antworten in der Bibel. Denn wir haben ja erlebt und bekennen auch, dass in der Bibel Gott zu uns spricht. Und wenn wir nun den Schöpfer verstehen wollen, dann müssen wir also in die Bibel gucken. Und dann wenden wir uns den ersten Seiten der Bibel zu und was dort geschrieben steht, das ist für uns maßgeblich für die Fragen der Schöpfung. Natürlich, nachdem die Schöpfung dort beschrieben ist, ganz am Anfang, wo es ja auch hingehört, dann sollte das eigentlich, soweit es geht, geklärt sein. Und wenn dann die Schöpfung nochmal vorkommt, irgendwo in der Bibel, zum Beispiel im Psalm oder auch noch woanders, dann kann das eigentlich doch nur bestätigen und ergänzen, was im ersten Buch Mose steht. Stimmt das? Wir nehmen die Bibel doch, wenn wir so rangehen, als eine Art Lehrbuch. Das heißt also, da kommt alles schön sortiert. Da kommt alles in der richtigen Reihenfolge. Da wird ein Thema geklärt und dann kommt halt ein neues Thema. Was aber, wenn die Bibel gar kein Lehrbuch ist? Vielleicht eine Sammlung von Gedanken, von Texten, die um ein Thema kreisen, von verschiedenen Perspektiven das Thema beleuchten und jeweils für bestimmte Personen, Adressaten relevant beschreiben, worum es geht. Wenn es also so etwas wie ein beständiges Nachdenken über Gott ist, wo immer ein Gedanke den anderen anstößt, vielleicht sogar ganz ohne Ende. So möchte ich heute mit euch Schöpfung betrachten. Und gleichzeitig mich fragen, wie viel entgeht uns eigentlich, wenn wir zum Thema Schöpfung zuallererst und vielleicht auch als maßgeblich das erste Buch Mose anschauen. Wird da nicht der Blick verengt auf das, was dort steht, was ja durchaus wichtig und notwendig ist für uns, und gar nicht mehr wahrnehmbar, was dann noch kommt an neuen Gedanken und Anstößen und Bewegungen, weil wir ja schon wissen, was Schöpfung bedeutet. Andere Informationen, die scheinbar nicht passen zu den ersten Texten in der Bibel, werden so vielleicht ausgeblendet. Das wird eine Form von Blickverengung. Übrigens, Blickverengung ist hilfreich, notwendig sogar, denn wir haben ja nie den Überblick über alles. Und wer alles auf einmal will, der kriegt die Dinge nie in den Griff. Aber Blickverengung hat auch Schattenseiten. Stellt euch vor, jemand kommt zur Ärztin, weil sie Fieber hat, und die Ärztin untersucht nicht weiter, sondern verschreibt Antibiotika und gut. Blickverengung kann sogar tödlich sein. Deswegen möchte ich heute neben das, was im ersten Buch Mose über die Schöpfung gesagt wird, drei andere Aspekte aus anderen Teilen der Bibel stellen, um den Blick zu erweitern. Und es wird sich zeigen, dass unser Verständnis von Schöpfung damit umfassender wird, schöner auch, aber auch bruchstückhafter. Am Ende, so geht es mir jedenfalls, weiß ich weniger und staune mehr. Erstens, Schöpfung ist geordnet. Geordnet als Hilfe für uns. Aber nicht schwarz-weiß, sondern bunt. Als Gott die Welt schuf, gestaltete er eine Ordnung, wo vorher Tohuwabohu war. Da entstehen Unterscheidungen, Tag und Nacht, Himmel und Erde, Land und Meer, Gras, Kraut und Bäume, Sonne, Mond und Sterne, Fische, Vögel, Vieh, also Haustiere und wilde Tiere und kriechende Tiere und schließlich Menschen, Mann und Frau. Ja. Habt ihr gemerkt? Das sind mal Zweierunterscheidungen, Himmel und Erde, Land und Meer. Mal sind es Dreierunterscheidungen, also kriechende Tiere und wilde Tiere und Vieh. Mal Zweier, mal Dreiergruppen, aber immer Gruppen. Und an jedem Schöpfungstag entstehen so neue Unterscheidungen. Klar, die Unterscheidung in zwei Gruppen ist die einfachste. Sind es drei, auch noch überschaubar. Gott unterscheidet sogar 7 Tage. Die europäische Tonleiter hat 7 Töne. In der indischen Musik gibt es ganz viele Halbtöne, Vierteltöne, alles Mögliche noch. Wunderschön, wunderschön. Aber das ist herausfordernd. Wir lieben die Zwischentöne in der Regel nicht. Denn da hört ja schließlich die Ordnung auf. Wie viele Unterscheidungen, meint ihr wohl, kann Gott meistern? 24? 144.000? Da gibt es ein Kinderlied, das heißt, kennt auch dich und hat dich lieb. Wenn Gott Milliarden von Menschen, dazu noch Engel, Sterne, Sandkörner, Spinnen in der Hausecke unterscheiden kann, braucht er denn dann Kategorien? Braucht er eine Systematisierung? Manchmal tun wir so, als würden wir Gott einen Gefallen tun, indem wir die Welt ordnen, fromme und unfromme, reine und unreine, konservative und liberale. Dass es immer zwei Gruppen sind, ja, das ist halt die einfachste Form der Ordnung. Wir machen es uns doch gerne ein bisschen leicht. Gott, würden wir ihm damit einen Gefallen tun, wenn wir die Welt ordnen? Wir sprechen oft von der Schöpfungsordnung, obwohl das Wort in der Bibel gar nicht vorkommt. Ist die Schöpfungsordnung heilig? Also, die Bibel unterscheidet zwischen dem Vieh und den wilden Tieren. Haustiere und Wildtiere werden unterschieden. Heute unterscheiden wir die großen Landtiere in Reptilien und Säugetiere. Das ist nicht mehr die göttliche Ordnung, die ging anders. Weil die Ordnung für uns gemacht ist, ist solch eine Änderung für Gott überhaupt kein Problem. Wenn die Ordnung oft auch zwei Gegensätze unterscheidet, schließt das ja auch nicht aus, dass dazwischen noch manches liegt, was wir gar nicht mehr so erfassen. Also zum Beispiel, Gott schafft Tag und Nacht. Natürlich. Aber es gibt ja auch eine Dämmerung, nicht wahr? Wo geht die denn hin? Und die Morgendämmerung ist in der Bibel ganz besonders wichtig. Das ist die Zeit, auf die man hofft, dass Gott kommt. Die Bibel unterscheidet Sommer und Winter. Aber es gibt ja auch Frühling und Herbst, nicht wahr? Und der Frühling ist in der Bibel auch ein ganz besonderer Tag, eine ganz besondere Zeit. Also nicht etwa, dass das unwichtig wäre und wir das vernachlässigen könnten. Die Bibel unterscheidet zwischen Frühregen und Spätregen. Und das ist auch ganz wichtig im Vegetationsjahr in Palästina. Der Frühregen, anders als unsere Intuition, kommt im Oktober, wenn wir also Herbst haben. Und der Spätregen kommt Ende April, im Mai, wenn wir Frühling haben. Aber dort ist es eben so, dass im Winter das Getreide wächst und im Sommer ist es viel zu trocken, da wächst gar nichts. Also Frühregen, Spätregen. Aber in Wirklichkeit regnet es am allermeisten im Winter. Nicht im Oktober und auch nicht im Mai, schon gar nicht, das ist nur ganz wenig. Aber im Winter regnet es, aber das wird nicht genannt. Frühregen und Spätregen schließt also alles ein, was dazwischen ist, auch. Die Winterregen selbstverständlich. Bei allen Regelungen gibt es immer auch Zwischenformen. Also zum Beispiel ein Vogel, der nicht fliegt. Die Bibel heißt das auch, im Hiob-Buch kommt der vor. Oder Tiere im Wasser, die keine Fische sind. Oder kriechende Tiere, ja, was gehört denn da alles dazu? Also ihr merkt schon, diese Ordnung ist ja gewissermaßen eine Hilfe für uns, die wir nicht Millionen mit einem Mal überschauen können. Und da sortieren wir eben und abstrahieren und schaffen dann so eine Gliederung, mit der wir gut zurechtkommen. Keinesfalls dürfen wir ignorieren, was sich nicht an den Enden dieser Ordnung findet, sondern irgendwo dazwischen und so ein bisschen nicht richtig passt, weder zu dem einen noch zu dem anderen. Vielleicht macht Gott das am meisten Spaß. Zu der von Gott geschaffenen Unterscheidung gehört auch der Unterschied zwischen Arbeitstag und Ruhetag. Und der Sabbat war in Israel auch ganz besonders wichtig, so wie bei uns. Und als Jesus an einem Sabbat einen Blinden heilte, warf man ihm vor, die göttliche Trennung von Arbeit und Ruhe zu durchbrechen. Und Jesus antwortete in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirket bisher und ich wirke auch. Jesus legitimiert also seine Sabbatheilung mit Gottes schöpferischem Wirken. Mit Gottes schöpferischem Wirken am Sabbat. Gott hat also nach den 6 Tagen nicht aufgehört. Auch am Sabbat nicht. Gott ist größer als der jüdische Ordnungssinn, der pharisäische Ordnungssinn, der, mit dem Jesus hier konfrontiert ist. Gott ist größer, als dieser Ordnungssinn erlaubt. Auch größer, als unser verengter Blick manchmal erlaubt. Und ist das nicht schön? Seht mal, dass Gott Heil schafft für verlorene Menschen wie uns. Auch und gerade am Ruhetag. Das ist doch nicht nur für Blinde schön, sondern auch für uns. Schöpfung hat eine Ordnung. Gott schafft Ordnung, aber er schafft sie für uns, damit wir zurechtfinden in der Fülle. Er braucht sie nicht. Zweitens, Schöpfung ist ein öffentliches Fest zum Staunen, zum Jubeln, mit ganz viel Spaß. Als Gott die Welt schuf, war das ja richtig Arbeit. Deswegen wird ja gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten, denn in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Arbeit und Schöpfung wird hier ganz eng verknüpft. Ob er danach müde war und ausruhen musste, können wir ja nur spekulieren, das wissen wir nicht. Aber es gibt ganz deutliche Hinweise, dass Gott diese Arbeit Spaß gemacht hat. Im Text steht mehrfach, und Gott sah, dass es gut war. Das ist nicht Qualitätskontrolle wie in einer Firma. Da hat er also die Erde gemacht. Und die Sonne und Mond und das miteinander ins Verhältnis gesetzt. Und dann hat er die Erde in eine ganz passende Umdrehung versetzt. Und dann schaut er sich das an. Gut. Gut. Und genauso bei Pflanzen, bei Tieren. Gut. Das hat ihm Spaß gemacht. Und Gott war auch nicht allein. Im Hiob-Buch steht, ihr habt es gehört, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten. Gott macht etwas und die ganze himmlische Gesellschaft klatscht Beifall. Ein öffentlicher Auftritt. Das hat Freude gemacht. Und das steckt ja auch an, solche Begeisterung. Und da fällt Gott immer mehr ein und immer Großartigeres und immer Kurioseres und alle jubeln. Im Psalm 104 haben wir heute gelesen, da wird der Leviathan genannt. Das ist der, der im Wasser lebt. Der Leviathan, den du gebildet hast, mit ihm zu spielen. Leviathan kann ein Meerungeheuer sein, aber auch ein mächtiges Krokodil. Und Gott erinnert den Hiob an seine Schöpfungswerke und fragt, willst du ihm, dem Leviathan, willst du mit ihm spielen, wie mit einem Vogel und ihn für deine Mädchen anbinden? Hiob 40, Vers 29. Für Gott sind die gefährlichsten Ungeheuer Spielzeug, Kuscheltiere. Und der ganze Himmel freut sich mit. Dasselbe Bild findet sich in Sprüche 8. Da sagt die Weisheit, so personifiziert spricht sie, als er die Berge bereitete, da war ich da. Als er den Kreis zog über die Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, die sie nicht überschreiten sollen, als er die Grundfesten der Erde legte, war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Schöpfung, ein großes Fest. Zur Freude Gottes und des ganzen Himmels. Wie haben sie wohl gestaunt über die ersten Menschen. Und wie bewegt waren sie, als der Adam seine Eva zum ersten Mal sah und strahlte. Wie begeistert, als die Menschen losgingen, um die Welt zu entdecken. Ähnlich wie mein Jubel über meine kleinen jüngsten Enkelkinder nur noch viel mehr. Das gehört auch zur Schöpfung. Nicht nur Ordnung und System, sondern Staunen und Jubel. Wie nüchtern klingt es dagegen im ersten Kapitel der Bibel, fast pedantisch. Und Gott sprach und es geschah, erster Tag, zweiter Tag und so weiter. Da ist der Spaß nicht so deutlich. Wenn wir über die Schöpfungsordnung im ersten Buch Mose verbissen streiten, was haben wir da für ein Bild von Gott? Wie weit sind wir weg von Gott, der doch eigentlich ganz viel Freude macht? Noch ein drittes Bild vom Schöpfer. Und das ist das Bild, was uns am wenigsten gefällt. Unser Bild vom Schöpfer stimmt nicht. Bei unserem Rundgang durch die Bibel haben wir zwei Seiten gesehen, die in unserer Schöpfungslehre manchmal verloren gehen, die aber schön sind. Schöpfung als Ordnung, aber nicht zu viel Ordnung, nicht schwarz-weiß, sondern mit aller Vielfalt dazwischen. Schöpfung als Fest, zum Staunen, zum Jubeln, mit Kuriositäten und ganz viel Spaß. Aber eine dritte Seite, Schöpfung als erschreckend und unbegreiflich. Und dazu lese ich jetzt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 6 von Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es den Herrn, dass sie die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das ist auch eine Seite der Schöpfung. Schöpfung Gottes geht auch rückwärts. Er kann sie auch vernichten. Weil wir an einen guten Gott glauben wollen, haben wir die Geschichte von Noah harmlos gemacht, sodass wir sie sogar kleinen Kindern erzählen können. Aber sie ist überhaupt nicht harmlos, wie die große Flut im Osten Libyens, wo in der Nacht Tausende hinweggerissen wurden. Männer, Frauen, harmlose Leute und Schurken, Greise und Kinder. So und noch viel schlimmer war die Sintflut. War das Trachten und Dichten der Säuglinge auch nur böse immer da? Ging von den alten Leuten eine Gefahr aus? Wie passt das Bild der Flut in unser Bild vom Schöpfer, der seine Freude an seinen Werken hat? Wie passt sie in das Bild eines Schöpfers, der das Chaos ordnet, der Wasser, Land, Licht und Finsternis, Werktag und Sabbat sortiert? Hätte er da nicht auch sorgfältig sortieren müssen zwischen harmlosen und gefährlichen Menschen? Reicht es, den Noah herauszuheben? Wir lesen die Bibel gerne selektiv und suchen die Abschnitte, die unser Gottesbild bestätigen. Und was nicht passt, blenden wir aus. In der Sintflutgeschichte betonen wir die Rettung des Noah. Aber hatte Noah nicht auch Nachbarn? Vielleicht hatte einer gerade Hochzeit gefeiert. Vielleicht war eine Straße weiter vor kurzem ein kleines Mädchen geboren worden, mit großen Augen und dunklen Haaren. Und dann gab es noch den alten Mann, den alle kannten, der abends gern vor dem Haus saß und auf seiner einfachen Harfe klimperte. Warum steht sowas nicht in der Sintflutgeschichte? Stört es das Bild, das wir uns von Gott machen? Gott zerschlägt uns unsere Bilder. Das ganze Buch Hiob ist so ein Zertrümmern des Gottesbildes. Hiob dachte, Gott belohnt die Guten und bestraft die Bösen. Und seine Freunde dachten das auch. Hiob fand sich zu Unrecht ins Unglück gestürzt und protestiert. Und die Freunde sind überzeugt, er muss gesündigt haben, sonst wäre ihm das Unglück nicht passiert. Und Gott sagt, sie haben alle Unrecht. Und er fragt Hiob, wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Hiob hat keine Antwort. Und er bekommt auch keine. Er kann nur die Hand auf den Mund legen und der Schöpfer bleibt unergründlich. Wann legen wir die Hand auf den Mund und schweigen? Wann geben wir zu, dass wir nicht wissen, welches Maß Gott der Erde gesetzt hat? Die Zahl der Schöpfungsstunden, die Zahl der Jahrtausende, die Kilometer nach Eden und zurück. Wir wissen es nicht. Und wenn wir die Bibelstellen nicht nach unserem Geschmack aussuchen und entsprechend aufhübschen, sodass ein Gott rauskommt, der sich in seiner Macht zeigt und wunderbar verehren lässt, dann wird uns das Bild zerstört, was wir von Gott haben. Bei Hiob trumpft Gott auf mit seiner Überlegenheit und bringt ihn und seine Freunde zum Schweigen. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm. Und in Vers 25 fragt Gott, wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und dem Weg, dem Blitz den Weg und dem Blitz und dem Donner den Weg gewiesen? Ja, Gott spricht zu Hiob aus dem Sturm und er beeindruckt durch Feuerblitze und Donnergetöse. Das ist die Seite Gottes, die dem Elia gefiel. Und er flehte auf dem Karmel um den Feuerblitz und bekam ihn auch. Aber als Gott ihm in der Wüste begegnet, da ist Gott nicht im Sturm, auch nicht im Erdbeben und auch nicht im Feuer, sondern er ist im kaum hörbaren Flüstern. Wirklich in der Stimme eines dünnen Schweigens. Der Kontrast könnte doch gar nicht größer sein. Gott kaum wahrnehmbar, fast im Nichts verborgen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, so singt Israel in den Psalmen. Das ist die eine Seite, die uns auch gefällt. Wenn Gott doch noch viel herrlicher wäre, noch sichtbarer, noch eindeutiger, wenn er doch seine Schöpfermacht demonstrieren würde. Und was tut er stattdessen? Eines der größten Schöpfungswunder Jesu ist die Auferweckung der Tochter des Jairus. In Lukas 8, Vers 52 steht, sie weinten aber alle und klagten über sie. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Erst lachten sie ihn aus. Aber als er das Kind aufweckt, wie man ein Kind aufweckt, das früh zur Schule muss, da blieb ihnen das Lachen im Hals stecken. hat das Kind wirklich nur geschlafen? Ist das nicht die plausibelste Erklärung für das, was hier passiert? Auch das ist Gott. Er versteckt seine Wunder und er ermöglicht für seine Wunder eine natürliche Erklärung. Er bietet es ihnen gewissermaßen an. Gilt das nicht auch für die Schöpfung? Gott ist nicht besorgt um die kirchliche Dogmatik. Die fängt Gottes Vielfalt sowieso nicht ein. Gott ist nicht besorgt darum, dass sein Ruf kleiner wird. Unser Lob ist ein verschwindend geringer. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Wie können wir da vom Schöpfer sprechen? Ich kann diese Frage nur für mich selbst beantworten. Ich kann von Gott nicht im Ton dessen sprechen, der Recht hat. Der bis auf die Minute genau weiß, wie Gott alles gemacht hat. Ich weiß fast nichts. Ich war nicht dabei. Und was ich in der Bibel finde, sind nur ein paar Striche. Ein paar hier, ein paar da. Insgesamt sind diese paar Striche auch eine beeindruckende Zeichnung. Es ist nur eine flüsternde Stimme und doch eine Begegnung mit Gott. Ich habe Verständnis für die, denen eine Erklärung der Natur, in der Gott nicht vorkommt, plausibler scheint. Gott hat die Welt so gemacht. Ich habe Verständnis dafür. Er hat bestimmte Grundbausteine, Funktionen, Systeme immer wieder eingebaut. Man kann das als Entwicklung von einem aus dem anderen deuten. Man kann es auch als Gottes Ideen deuten, die er immer wieder einsetzt. Und es gibt keinen Beweis, welche Deutung richtig ist. Dass ich die Schöpfung nicht erklären kann, bedauere ich. Denn ich wüsste gern sehr viel mehr. Andererseits will ich keinen eindeutigen Gott, dessen Werk und Absicht ich durchschauen kann, der wäre mir ehrlich gesagt zu klein. Der kommt mir vor wie ein Götze. Ich kann über Gott nur als Staunender sprechen und ich staune über die Wunder seiner Schöpfung. Aber ich staune noch mehr darüber, dass ich überhaupt an Schöpfung glauben kann. Denn mein Glaube ist auch von Gott geschaffen. Amen.